Olli hereinspazieren.
Hi Maike, grüß dich.
Na,
hallo.
Na?
Ich dachte, heute komme ich mal vorbei zum Käffchen bei
genau.
dir.
Genau, läuft auch schon durch.
Super. Und ich komme natürlich auch nicht mit leeren Händen.
Aha.
Denn ich habe was mitgebracht. Die Postkarte der DB Regio Nordost.
Ach so, du weißt schon, wo es hingeht. Da bin ich mal gespannt.
Also, liebe Grüße aus Wolgast.
Aus Wolgast? Durch Wolgast bin ich tatsächlich schon ein paar Mal so durchgefahren, aber so richtig, dass ich da mal Zeit verbracht habe oder mir was angeguckt habe, das hatte ich noch nicht. Spannend.
Geht mir genauso. Ich bin bislang auch immer nur durchgefahren, auf dem Weg nach Usedom logischerweise. Aber die Stadt jetzt mal hautnah zu erleben, das macht mich wirklich neugierig.
Wann geht's denn morgen los?
Wie immer, Punkt 7 Uhr vom Hauptbahnhof Rostock.
Oh, da freue ich mich drauf, Olli. Cool.
Wir haben jetzt ein bisschen Zeit und Maike, wie sieht's denn aus? Kannst du mal die Postkarte rausholen?
Ja. So, wir haben ja da immer so ein schönes Bilderrätsel. Wir könnten ja schon mal überlegen, wo es vielleicht heute hingeht.
Mhm. Also ich sehe hier so ein Ding.
Ein Ding. Sieht aus wie ein Kamm oder sowas, ne?
Als wenn jemand mit dem Kamm irgendwo durchstreicht. Vielleicht geht's zum Friseur. Also ich war gerade beim Friseur.
Aber was soll der Kamm sonst bedeuten?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also das muss irgendwas anderes sein. Deswegen lassen wir uns gerne überraschen und schauen, wo es heute hingeht.
Ja.
Wir sind jetzt Wolgasthafen angekommen. Maike, du bist heute unsere Navigatorin. Schau doch mal auf die Postkarte. Wo geht's denn jetzt hin?
Genau. Hallo Maike und Olli. Wir grüßen euch herzlich aus Wolgast. Dort erfahrt ihr, wie Not und Erfindergeist oft miteinander verknüpft sind und könnt erleben, wie Vergangenes wieder aufersteht. Ihr werdet tierisch begeistert sein, Opa.
Okay.
Euer erstes Ziel liegt neben dem historischen Rathaus. Lauft vom Bahnhof Wolgasthafen in die Innenstadt und fragt nach der Kaffeemühle.
Kaffeemühle? Also ja, auf ein Käffchen hätte ich jetzt schon Lust.
Käffchen könnte man trinken. Gehen wir mal los.
So, ruckizuck sind wir im Zentrum von Wolgast, stehen direkt vor dem Rathaus. Die große Frage ist, wie geht's denn jetzt weiter? Kaffeemühle, Kaffee, Guck mal, da drüben ist ein Schild, Uncle Ben's Café. Da gehen wir doch einfach mal fragen.
So.
Schön warm hier drin.
Oh, toll. Guck mal hier, mit den alten Möbeln hier, eine ganz alte Couch, alte Lampen.
Kleine Kästchen hier an der Wand mit alten DDR-Produkten.
Und die Fliesen, oh, das ist ja schön, schön bunt. So könnte ich mir meine Küche auch vorstellen. Mhm. Hallo, wir sind Maike und Olli vom Treibgut-Podcast. Wir suchen die Kaffeemühle, da sollen wir jetzt hingehen.
Ich bin die Nadine, ihr seid hier nicht richtig.
Ah, okay.
Ihr seid hier beim Onkel Benz. Ihr könnt hier gerne Kaffee trinken oder frühstücken oder Mittagessen.
Okay.
Aber die Kaffeemühle kann ich euch gerne zeigen. So, ihr beiden, wenn ihr jetzt gerade ausschaut, das ist die Kaffeemühle, unser Museum hier in Wolgast.
Okay.
Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auch die Kaffeemühle an sich.
Also wenn ich jetzt ein paar Schritte zurückgehe und ich mir das genauer angucke, mit dem oberen Dach dort, dem Fachwerk, was so raufgesetzt ist. Ja, mit ein bisschen Fantasie sieht's aus wie eine Kaffeemühle.
Das könnte eine Kaffeemühle sein. Ich habe auch so zu Hause so eine ganz, ganz alte noch von meiner Oma.
Ah, ja.
Und die sieht genauso aus. Also es ist ein Museum und kein Café. Nadine, vielen Dank, dass du uns
nicht dafür gesprochen hast. Das habe ich sehr gerne gemacht.
Tschüss. Guck mal, hier steht doch schon alles voller Kaffeemühlen. Jetzt ergibt das auch noch mehr Sinn an den Wänden, überall.
Hallo, wir sind Olli und Maike vom Treibgut-Podcast. Wir sollten zu Kaffeemühle.
Ja, genau. Schön, dass Sie da sind. Einmal die Treppen hoch und bis ganz nach oben.
Vielen Dank.
Gerne.
Gut, dann immer die Treppe hoch. Oh, guck mal, diese ganzen alten Sachen hier. Ein ganz alter Babystuhl, eine Babywiege. Aus Holz gemacht. Das riecht hier auch alles nach alten Möbeln. Ich rieche das unheimlich gerne. Du bist sofort irgendwie in der Vergangenheit drin. Olli, einmal ducken bitte. Ich kann hier gerade durch.
Oh,
die Balken, also für große Menschen. Du hättest dich ja fast hier rüber gestoßen.
Das war knapp. Guck mal, da sitzt jemand.
Hallo. Maike und Olli vom Treibgut-Podcast. Sind wir hier jetzt bei Ihnen richtig? Wir wurden nach oben geschickt.
Sie sind hier goldrichtig bei mir in der Knüpferstube. Ich bin Gisela Zeidler, komme aus Lubmin und knüpfe schon seit 45 Jahren Fischerteppiche.
Fischerteppiche. Wir sehen schon an der Wand die ganzen Teppiche hier.
Alles ausstaffiert, ja. Also der komplette Raum in unterschiedlichen Formen und Farben. Toll.
Und was machen wir denn hier jetzt heute bei Ihnen?
Sie dürfen gern mal probieren, wie die Knoten funktionieren.
Also wir knüpfen im Prinzip so ein bisschen heute mit Ihnen Teppich?
Ja.
Also ein bisschen stricken und häkeln kann ich, so ganz oberflächlich hat meine Oma mir das gezeigt. Ist das ähnlich, oder?
Ja, man braucht viel Geduld dafür, wenn man was schaffen will.
Ich bin gespannt, Olli. Dann holen wir uns mal 2 Stühle und dann geht's ran.
Frau Zeidler, Sie scheinen ja eine wahre Pionierin des Teppichknüpfens zu sein, wie Sie vorhin sagt, seit 45 Jahren. Wie hat das eigentlich alles mal angefangen?
Ja, das war ein ganz dummer Zufall. Ich habe eine Gärtnerei geleitet in Lubmin und nach 4 Jahren hatte ich Rückenprobleme und da fragte mich eine Kollegin, willst du nicht mal Fischerteppiche knüpfen? Du machst doch so gerne Handarbeiten. Und habe ich gesagt, Fischerteppiche, was ist das denn? Noch nie gehört, noch nie gesehen. So, und dann habe ich mich gemeldet in Wolgast und seitdem, seit 1979, knüpfe ich Fischerteppiche.
Da ging es Ihnen damals ähnlich, ich glaube, Olli, wie uns beiden jetzt auch, ne? Mhm. Fischerteppiche, so Teppichknüpfen kenne ich so Persien, dieses Orientalische. Aber hier mit der Ostsee oder so habe ich das nie irgendwie in Verbindung gebracht. Wie kam das?
Ja, die Art und Weise zu knüpfen ist auch irgendwie persisch, aber die Muster haben sich geändert, weil wir ja keine orientalischen Möglichkeiten haben. Bilder kennen und so wurden dann so richtig stabile Muster gesucht, die zu den Fischern passen und zu unserem Land hier.
Wer hat denn früher geknüpft? Waren es typisch Frauenarbeit, wie man das auch aus anderen Ländern so kennt, oder war das schon anders?
Das war eigentlich schon anders. Die Fischer haben es gelernt, weil die ja auch eigentlich geschickt mit den Händen waren, um Netze zu flicken. Die Frauen haben geholfen, aber die Frauen wurden nie genannt.
Fischer und Teppichknüpfen hätte ich jetzt auch nicht so in Zusammenhang gebracht eigentlich, ne? War das so ein Nebenverdienst oder wie haben die das gemacht?
Das war als Nebenverdienst gedacht, weil eigentlich ein 3-jähriges Fischfangverbot bestand und die Fischer sich spätestens über den Winter beschäftigen müssten.
Ach so.
Also wurde aus der Not eine Tugend gemacht, ne?
Ja, das war richtig so wie ABM heutzutage.
Aber Sie haben das mit den Mustern schon angeschnitten, das stimmt schon, ne? Also man kennt diese orientalischen Teppiche, Olli, und wenn wir uns jetzt hier mal so umgucken, da sind Schiffe drauf. Hier das hinter Ihnen, sind das Fische oder sollen das Fische darstellen und Wellen?
Das sind Plattfische, ja. Das ist wie so ein Ostseeteppich gedacht. Das sind Koggen.
Ja.
Hier ist ein Hühnerhof und hinter der Küste war Wald. Da sind das die Waldmotive.
Ach, hier hinter uns. Was sind das hier? Hirsche und sowas?
Das sind Hirsche und Eichhörnchen.
Und hier links ein schöner roter, der könnte mir auch gefallen, mit Herzen so und Ankern. Also
Herzen, wo siehst du? Ach, da unten?
Ja, guck mal da.
Das ist so ein typischer Ostseeteppich.
Okay, also haben die Fischer jetzt nicht nur ausschließlich maritime Muster gehabt, sondern tatsächlich auch mal so ein bisschen Hühner und Wald und Co. Also alles, was ihnen so vors Gesicht kam, kann man sagen.
Was mit ihnen zu tun hatte, auch christliche Motive oder hier Anker mit Herzen und so für die Seemänner.
Gibt es noch viele von Ihnen, sag ich jetzt mal, die hier sitzen und Teppiche knüpfen in Wolgast?
In Wolgast gibt es gar keinen. In Spandauer Hagen gibt es eine Frau noch. Bei Greifswald in Trent gibt es eine Frau, die habe ich angelernt und ich. Also wir sind die 3 Ältesten.
Und geben Sie denn noch das Handwerk weiter an Jüngere?
Ich würde es gern tun, wenn wir jüngere Leute finden würden, die knüpfen möchten.
Ist schon was Besonderes, was wir hier heute erleben können.
Ja, Sie sitzen hier in einem Raum mit dem immateriellen Kulturerbe seit 2023.
Das heißt, wir sitzen hier nicht nur mit sehr, sehr alten Teppichen, Weltkulturerbe, sondern auch mit Ihnen als Unikat. Ich glaube, das wird ein ganz toller Vormittag hier heute. Wollen wir mal ins Knüpfen gehen?
Ja, machen wir.
Maike, in dem Fall Ladies First. Zu dritt passen wir hier nicht an den Knüpfstuhl.
Mir ist ein bisschen eng, ne? Frau Zeidler und ich, wenn wir uns hier noch nebeneinander setzen, ein bisschen. Okay, so.
Guck mal, Maike, hier ist ja diese
der Kamm hier.
Der Kamm.
Von der Postkarte, genau.
Dieses riesen Holzding. Frau Zeidler, was ist denn das?
Oh nein, das ist kein Kamm, das ist ein Klopfer.
Was macht man mit dem?
Nach jeder Reihe wird gewebt, hin und zurück. Und dann wird geklopft mit dem Klopfer.
Wollen Sie das einmal zeigen?
Ja.
Also ich klopfe quasi, ich kenne mich jetzt mit den Begriffen überhaupt nicht aus. Ich würde jetzt mal sagen Maschen vom Stricken. Sie klopfen jetzt hier die Maschen fest. Sie lachen schon, es sind keine Maschen, ne?
Es sind Wolleknoten.
Wir sitzen jetzt vor diesem Knüpfstuhl und hier sind, ja, hunderte Fäden akkurat nebeneinander in diesen Holzrahmen oder in diese Holzvorrichtung gespannt.
Und wir haben hier jetzt unten schon ein kleines Stückchen Teppich. Olli, wenn du den auch mal anfassen möchtest, der ist richtig schön.
Oh, weich und kuschelig, da würde ich mich am liebsten drauf rumrobben und drauflegen und gleich mal ein Schläfchen machen.
Genau, der ist wirklich sehr robust, muss ich sagen. Okay, dann erzählen Sie mal, was wir jetzt hier machen und was ich machen kann.
Also wir machen für den Teppichflor die Senni-Knoten. Das sind einfache Knoten, die um zwei Kettfäden gelegt werden.
Ein Kettfaden ist also der Faden, der lange, der hier hängt, über dem Teppich.
Ja, der die Längsstabilität des Teppichs bildet.
Also Frau Zeidler hat das eben in einer Sekunde gemacht. So schnell konnte man gar nicht gucken. Ich glaube, das müssen Sie normal machen.
Ja, wir greifen mit dem linken Finger zwei Kettfäden. Dann legen Sie den kleinen Wollefaden zur Mitte und die andere Hälfte nach links. Und dann ist das der asymmetrische Senni-Knoten.
Okay, würde ich einmal probieren, wenn ich darf. Gut, ich nehme jetzt hier ein kleines Wollstückchen.
Wir machen da, wo weiß ist.
Ich habe auch einen weißen Faden in der Hand, macht Sinn.
Jetzt, wo sie es sagt, ja.
Genau. Okay, ich habe jetzt zwei Fäden in der Hand.
Ja. Am besten oben
drüber. Die Hälfte
drüber.
In die Mitte, hier rein. Ja, okay.
Die andere Hälfte zur Mitte und wieder zurück.
Nein. Okay. Können Sie das einmal in Zeitlupe vormachen und ich mache es dann hoffentlich richtig nach.
Ich versuch's mal. Mhm. Da, den nächsten. Ja, den hier? Die beiden.
Die beiden nehme ich. Okay. Genau.
Ja. Super, Maike.
Juhu. Okay.
Das sieht doch schon aus wie ein richtiger Knoten.
Wie lange brauchten Sie, um das zu lernen, damit Sie sagen, jetzt, das mache ich im Schlaf?
Also im Schlaf. Ich habe 14 Tage gelernt, da wusste ich, worum es geht. Die Geschwindigkeit kommt mit den Jahren nachher.
Wollen wir mal eine Reihe machen?
Ja.
Wie lange dauert die jetzt? Also so eine Reihe?
Also bei mir zu Hause dauert das vielleicht 10 Minuten.
Frau Zeidler, wie lange brauchen Sie denn für so einen Teppich, den man jetzt hier so an der Wand sieht, so gut 2 Quadratmeter? Wie lange braucht man da?
Also für 2 Quadratmeter brauche ich bestimmt 300 Stunden.
Wow.
Das ist ordentlich. Olli, und wie lange würden wir brauchen?
Ich glaube,
5, 6 Jahre?
Genau, da sind wir alt und grau dann schon.
Ein Quadratmeter hat 57.600 Knoten.
Der kleine Teppich, vor dem wir sitzen, der ist ja deutlich kleiner als die großen, die an der Wand hängen. Ne? Es gibt auch, sehe ich gerade auf dem Stuhl neben Ihnen, das ist auch gewebt. Ne? Das gab es als Stuhlaufsatz dann, oder?
Geknüpft.
Entschuldigen Sie bitte, geknüpft.
Das ist geknüpft und das sind dann Stuhlplatten. Man kann gut drauf sitzen.
Schöner Untersetzer, ne? Damit man es warm am Popo hat.
Richtig.
Gut, dann machen wir jetzt, Frau Zeidler, einmal die Reihe gemeinsam.
Ja.
Okay, also hier vorne 2.
Also Maike greift sich jetzt 2 Fäden, so wie Frau Zeidler ihr das gezeigt hat. Nimmt das Stück Wolle, hätte ich jetzt gesagt.
Von rechts, ja, genau.
Und den rechten rum.
Den zur Mitte nach hinten.
Ah ja.
Links festhalten, beide, und runterziehen.
Ja, genau, genau, super, okay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht es ja gerade nicht, aber ich habe Maike selten so konzentriert gesehen bei der Arbeit. Sie schnattert gar nicht. Frau Zeidler ist schon auf ihrer Seite gut vorangekommen, aber Maike gibt ihr Bestes.
Frau Zeidler hat, glaube ich, gerade 5 Wollfäden gemacht. Ich war immer noch bei meinem zweiten. Dankeschön.
Nicht verzagen, Frau Zeidler fragen. Maike, du runzelst so die Stirn. Bist du so voll drin?
Ja, natürlich. Man muss hier sich echt konzentrieren. Rum. Nein, das ist schon wieder falsch. Ne? Ja. Okay, es macht schon Spaß. Ich glaube, wenn man erstmal drin ist, man kann sich da so einen ganzen Tag drin verlieren und vergisst wahrscheinlich so die Zeit. Und passiert Ihnen das manchmal auch, dass Sie auf die Uhr gucken und sagen, oh, schon wieder 3 Stunden vorbei jetzt?
Ja, wenn es dunkel wird draußen, dann muss ich aufhören.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe das ja manchmal so beim Stricken, dann hat man sich irgendwo verstrickt, dann ist irgendwo was aufgegangen, man muss das wieder aufmachen. Da hatten Sie sicherlich auch schon so einige Momente in Ihrem Leben, wo Sie da auch mal verzweifelt sind, oder?
Ja, ich hatte meinen Spaß, als meine Tochter ungefähr 10 Kettfäden durchgeschnitten hat. 2 Zentimeter über meiner Arbeit hier.
Diese gespannten nach oben, die Fäden sind das?
Ja, ja. Und das bedeutet dann 40 Knoten extra hier noch, nämlich 2 für oben und 2 für unten.
Oh nein!
Zum Zwischenknoten.
Das heißt, Sie mussten alles wieder aufmachen und nochmal neu machen? Wie viele Stunden Arbeit sind Ihnen denn da flöten gegangen?
Es waren 2 Tage.
Oh Gott! Gott. Gab es Hausarrest für die Tochter? Wie alt war sie damals?
Sie war 6 und sie hat es nie wieder getan.
Das glaube ich wohl.
Und Maike, wirkt das auf dich auch so ein bisschen in unserer beschleunigten Welt so ein bisschen entspannt?
Es könnte auf jeden Fall, wenn man so Zeit hat und sich ein bisschen entspannen will, dann ist das auf jeden Fall ein Hobby, kann ich mir gut vorstellen.
Und jetzt der rechte nach hinten.
So, ja.
Ja.
Oh.
Juhu.
Yay.
Super.
Schön. Frau Zeidler, Sie haben schon angesprochen, Sie sind jetzt noch die letzte Frau, die das hier so macht. Sie würden sich wünschen, dass Sie noch ein paar mehr Leute anlernen können, ob Mann, ob Frau, jemand, der Spaß hat, dem Sie das ein bisschen weitergeben können, der das dann weiterführt.
Ja, auf alle Fälle, denn das ist weltweit einmalig.
Also echte Unikate, made in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, Leute, meldet euch einfach. Ich sag's jetzt mal so, ich mache jetzt hier mal einen spontanen Aufruf, weil das ist wirklich eine Besonderheit für unser Bundesland hier. Das hat richtig Spaß gemacht. Maike, du warst in deinem Element, muss ich wirklich sagen. Wie hat es dir gefallen, so da die Knoten hin und her zu ziehen?
Ist schon anspruchsvoll, das kann man nicht anders sagen. Respekt, Frau Zeidler.
Frau Zeidler, wo geht's denn jetzt für uns weiter? Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin?
Sie gehen jetzt einen kurzen Weg die Treppe nach unten zu Herrn Rade.
Das ist wer?
Das ist der Chef vom Museum hier.
Ah, okay.
Also wir bleiben erstmal noch im Museum.
Sie bleiben im Haus.
Okay.
Und gehen nach unten.
Na, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke in Ihr Handwerk.
Erlebt man auch nicht alle Tage. Wir hatten sehr viel Spaß und ja, vielleicht sieht man sich nochmal bei einem Knüpfkurs. Wer weiß.
Ja, gerne.
So, den Weg können wir noch jetzt einfach wieder runtergehen, ne?
Ja. Mal abwärts.
So, wo ist denn der Herr Rade? Dann suchen wir den mal.
Da hinten steht schon ein junger Mann. Schönen guten Tag, Olli ja. Und Maike vom Podcast Treibgut. Sind Sie Herr Rade?
Ja, ich bin Herr Rade. Aber Hallo. Ihr könnt gerne zu mir auch du sagen.
Oh, super gerne, ja, ja. Maike und Olli.
Ja.
Wie heißt du mit Vornamen?
Stefan.
Frau Zeidler hat uns zu dir geschickt. Was machst du denn jetzt noch mit uns hier im Museum?
Ja, ne, also vorweg muss ich sagen, ich bin der Museumsleiter hier in Wolgast und ich wollte euch gerne eben noch mehr vom Haus zeigen. Wir haben natürlich hier die komplette Geschichte der Stadt Wolgast. 900 Jahre Geschichte, wenn man so möchte. Mhm. Das heißt von den Anfängen aus in der Slawenzeit bis hin zur Werftgeschichte. Das zeigen wir hier vor Ort. Aber das Besondere, ein absolutes Highlight, was man eben nicht mehr erleben kann außerhalb des Museums, das will ich euch unbedingt zeigen, das ist nämlich das Schloss.
Auf dem Weg hierher haben wir gar kein Schloss gesehen. Maike, du?
Das Schloss habe ich jetzt auch noch nichts von gehört.
Einige Touristen wissen das tatsächlich, schauen sich die Reiseführer an und gucken rein und denken, ja, wo ist denn jetzt euer Schloss? Fragen dann in der Touristinformation. Genau. Da, wo es stand, ist heute nur noch eine grüne Wiese. Aber wir können die Geschichte hier erzählen und auch lebendig machen tatsächlich an Ort und Stelle. Das machen wir mit dem Glockenschlag sozusagen. Ja. Also wir können gleich mal in die Ausstellung gehen und gucken uns das oben im Raum an einmal. Ja, und dann können wir einfach übergehen in den Schlossraum. Hier haben wir einige Sachen, Erinnerungsstücke aus der Zeit als Residenzstadt zusammengetragen.
Und das ist dann hier das Schloss?
Das ist eine alte Rekonstruktion, wie man 1980 eben den Kenntnisstand hatte. Und die eigentliche Schlossanlage kann man heute gar nicht mehr sehen.
Ich wollte gerade sagen, weil wir haben schon uns die ganze Zeit gewundert, Schloss, das ist weg, das Schloss. Also wurde das damals beim Krieg oder wie ist das?
Ja, das ist nicht so einfach. Stück für Stück ist es immer weniger geworden. Also ihr müsst euch vorstellen, eben bis 1625 residierten und regierten die Herzöge von Pommern-Wolgast. Das ist so ziemlich das, was das heutige Vorpommern ist. Und dann ist es so, dass eben mitten im Dreißigjährigen Krieg, also ganz tragisch eigentlich, Pommern ja herrenlos ist und die Schweden und auch andere Mächte dann versuchen, eben hier sich festzusetzen. Und aber dann verliert natürlich Wolgast komplett die Bedeutung und das gerät in Vergessenheit. Niemand hat mehr Verwendung für das Schloss und das wird dann pragmatisch wirklich bis 1820 Stein für Stein abgetragen und verschwindet dann unter der Grasnarbe.
Ich frage mich gerade, wenn das schon so lange nicht mehr existiert, das Schloss. Hier ist ja eine Nachbildung, wo man sich ungefähr vorstellen kann, so könnte es ausgesehen haben. Aber woher weiß man das? Also Fotos gab es ja dann augenscheinlich noch nicht zu der Zeit.
Die gab es nicht, aber es gab eben viele sehr schöne Darstellungen halt von Künstlern. Also es gibt Kupferstiche, die sind wirklich toll. Es gibt, wenn ihr euch mal im Raum umschaut, auch von der Ruine beispielsweise, haben wir ein Ölgemälde hier hängen, das den Zustand um 1800 zeigt halt. Ne? Also wo noch die beiden großen Türme sichtbar sind.
Da wächst es ja oben schon grün raus. Also man sieht, das ist eine Burgruine. Da sind nur noch die Grundmauern und Türme.
Könnte man dann nochmal aufbauen?
Ja, Mensch, also, Stefan, wie sieht's denn damit aus?
Also ganz so verwegen sind wir halt nicht. Also wie die Berliner das beispielsweise gemacht haben, ihr Stadtschloss wieder aufgebaut haben. Aber was wir getan haben tatsächlich, wir haben eine digitale Rekonstruktion gemacht. Ja, also mit den Quellen, die wir haben. Das haben wir zusammengetragen und als Grundlage genutzt für unsere digitale Rekonstruktion.
Olli, ich sehe es doch in deinen Augen. Da möchtest du doch auch noch mal reingucken.
Ach, alles, was digital ist und was ich irgendwie mir, wo ich ein bisschen rumspielen kann, das gucke ich mir gerne an, klar.
Alles dunkel hier und dann die große Leinwand hat schon so ein bisschen was vom Kino-Feeling so, ne?
Genau, also das ist auch beabsichtigt, das Ganze, ne? Also dass eben die Besucher sich auch hinsetzen können hier und dann eben sich auch Filmsequenzen anschauen und auch sich was erzählen lassen können halt. Wir haben die Leinwand, wenn man so möchte, und ja, wir haben diese digitale Datenbank.
Und einen tollen Screen hier, also hier steht, wo bitte geht's denn zum Schloss? Da klicke ich doch mal rauf, ja. Jetzt sieht man quasi nochmal die Ansicht des Schlosses hier auf dem Screen und auf der großen Leinwand, wie es eigentlich aussah.
Da sieht man noch, dass es so schön weiß war dann, ne?
Genau, also da sieht man es eben, also von der Schokoladenseite, sage ich mal so. Das kommt dem Original schon ziemlich nah.
Drück einmal kurz drauf. Das digitale Schloss.
Die digitale Rekonstruktion des Wolgaster Herzogsschlosses bringt dieses architektonische Kleinod zurück in unsere Zeit.
Ja, fehlt jetzt nur noch Popcorn, ein paar Nachos. Olli, Cola, bist du eher Nacho- oder Popcorn-Typ?
Ich bin eher Popcorn-Typ.
Nein, aber schön, also interessant.
Wie groß muss man sich das Schloss vorstellen? Wie viele Zimmer hatte das?
Genaue Zimmerzahl kann ich euch leider nicht sagen, aber 100 Meter Durchmesser hatte das. Also im Vergleich, wie gesagt, so wie das Schweriner Schloss.
Boah, ähnlich. Wahnsinn, ja.
Und was wir auch wissen, an die 400 Personen lebten dort, beziehungsweise gingen dort ihrer Arbeit nach.
Boah, das sind schon ein paar.
Genau, das ist eigentlich eine Stadt in der Stadt, ne? Kann man sich so vorstellen.
Maike, hättest du dir denn vorstellen können, damals dort auf so einem Schloss zu leben?
Ich glaube, das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen.
Jeden Tag tolles Essen und tolle Belustigung, das wäre doch was.
Schlummert so ein kleiner Herzog also
irgendwie. Genau. Wie geht's denn weiter jetzt, Stefan?
Also wir können gerne mal schauen draußen im Gelände, wie das denn eigentlich sich dargestellt hat. Ein bisschen erklären dazu.
Ja super, dann los, oder?
Wir sind jetzt hier auf der Schlossinsel angekommen und laufen jetzt über die Schlosswiese. Und wie man sieht...
Sieht man nichts.
Ja, das ist so ein bisschen traurig. Also natürlich, auch wenn wir das Besuchern zeigen, also man sieht wirklich gar nichts mehr. Ne? Also man hat die Fläche, man kann sich das erlaufen. Und wenn wir schauen zwischen den beiden Gebäuden, den beiden großen, jetzt einmal eine Loft und dann das ehemalige Gebäude des Rateskreises, Hochhaus, dazwischen stand das Schloss.
Wo stehen wir ungefähr? Auf dem Hof?
Vor dem Schloss? Ja, genau. Wir stehen auf dem Innenhof. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eben ja eine runde Schlossanlage gewesen, mit einem Querriegel nach Norden raus auf jeden Fall. Und wir stehen auch so ziemlich auf dem Laufniveau des alten Schlosses. Also das heißt, die Fundamente, die hier 2007 gefunden wurden, die sind knapp einen Meter unter uns sozusagen, unter der Grasnarbe.
Das heißt, wir stehen im Prinzip doch direkt über sehr, sehr bedeutender Geschichte von Wolgast.
Genau, das kann man sagen. Der Ort wird das erste Mal vor 900 Jahren erwähnt.
Olli, man kann so ein bisschen sagen, dass wir hier so zwei Herzöge, Herzöginnen sind. Ja,
Moment mal, du wolltest doch vorhin nicht. Du hast doch gesagt, ja, du willst keine Herzöge. Jetzt auf einmal. Jetzt, lass uns doch mal einfach mal so ein bisschen schreiten.
Jetzt, so, wo wir hier so stehen, kann ich es mir aber vorstellen. So, das war der Innenhof. Und Stefan, wo stand das Schloss? Zum Wasser raus? Weil man hat ja hier so einen unglaublich schönen Blick aufs Wasser,
genau,
auch.
Genau, den,
ne,
haben wir jetzt. Aber in der Vergangenheit war es so, ihr müsst euch wirklich vorstellen, das war ja geschlossen. Der Innenhof war quasi umgeben von allen Seiten von Gebäuden.
Aber siehst du, Olli, das meinte ich ja halt. So die Leute auf dem Schlosshof, die konnten das gar nicht sehen. Und wie schön ist das hier, an der Peene lang zu gucken.
Das war wohl wieder nur dem Herzog dann vorbehalten, aus seinem schönsten Raum wahrscheinlich Richtung Peene rauszugucken. Es sind keine offensichtlichen Mauern zu sehen. Wenn ich jetzt mal hier aber mit dem Bagger anrücke und mal 3 Meter grabe, kommt da was zum Vorschein?
Dann kommt erstmal der Museumsleiter angelaufen und sagt, hört sofort auf. Natürlich ist, dann würdet ihr nämlich das Bodendenkmal zerstören. Nein, aber es gab tatsächlich, also 2007 hier Grabung. Und da wurde mit dem Bagger gezogen, lang aufgezogen, um zu sehen, sind dann auch noch Fundamente oder Turmreste oder Kellerfußböden. Und man hat tatsächlich noch Sachen festgestellt. Das war keine Flächengrabung halt. Aber ja, auch wenn du kommen würdest halt mit schwerem Gerät, würdest du auch was finden tatsächlich.
Okay, ne? Olli, also kommen wir hier nachts mal zum Buddeln her. Ne?
Oh, da kriegen wir aber Ärger mit Stefan. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ich habe dich jetzt als sehr begeisterungsfähigen Museumsleiter da auch kennengelernt, der sich super auskennt. Wäre das ein Wunsch, dass diese Anlagen irgendwann mal freigelegt werden?
Also das wäre total spannend, klar. Einfach zu sehen, auch die Ausmaße mal im Gesamtbild zu sehen. Eine Flächengrabung wäre toll, aber man muss natürlich immer bedenken, Bodendenkmal heißt immer, das ist am besten da aufgehoben, wo es ist. Das heißt, in der Erde, umgeben von Erde. Wenn wir es freilegen, ist der Prozess eigentlich des Zerstörens von damit da. Also die Witterung und so weiter, dann bricht das auseinander, was noch erhalten ist. Was man mal überlegen könnte, wäre vielleicht irgendwie das sichtbar zu machen im Gelände oder digital sichtbar zu machen, auch hier direkt vor Ort. Und es hat einen Vorteil natürlich, dass das heute so beräumt ist, dass diese Fläche, man sieht dadurch das nächste Bauwerk eigentlich ziemlich gut, wo ihr jetzt auch hin wollt oder solltet am besten.
Ja, wir wissen es ja noch gar nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin?
Also da hinten, wenn ihr euch einmal umdreht, dann seht ihr diese blaue Klappbrücke. Das ist ja ein gewaltiges Bauwerk eben tatsächlich.
Genau, da kommt man ja nach Usedom, ne?
Und da ist dann eure nächste Station.
Ja, dann vielen Dank, Stefan. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant.
Auf jeden Fall eine schöne Zeitreise, die du hier mit uns unternommen hast. Und ja, hoffentlich mal wieder bis bald.
Ja, sehr gerne. Viel Spaß noch in Wolgast.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Danke. Ja, ausnahmsweise mal ein kurzer Weg, ne, Olli? Einfach nach da vorne. Die Brücke, die ist ja allseits bekannt, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, als das blaue Wunder.
Ja, wahrscheinlich, wie wir unschwer erkennen können, weil sie blau ist.
Ja, das sowieso, aber ich frage mich, ob es da noch irgendwie so Einzelheiten gibt. Vielleicht erfahren wir das ja gleich mal. Da vorne steht schon ein Mann, der sieht so aus, als würde er warten, vielleicht auch auf uns, guckt uns an. Mike und Olli sind wir vom Treibgut-Podcast. Wir hatten gerade angenommen, dass vielleicht du unser Ansprechpartner bist.
Also ich bin Rolf.
Hi.
Und hi, genau so.
Was machst du denn hier? Bist du der Brückenwärter oder wie ist das?
Nee, bin nicht der Brückenwärter, wäre schön, aber wenn... vom Förderverein, die Eisenbahnfähre, und wollte gerade gucken, ob die noch schwimmt, weil im Winter, da muss man trotzdem mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Aber wenn ihr Fragen habt zur Brücke, kann ich euch natürlich auch helfen.
Ja, Rolf, erzähl doch mal, blaues Wunder, wir erleben hier heute unser blaues Wunder, so ist es ja dann hoffentlich nicht zum Glück. Wie kommt denn dieser Name überhaupt zustande?
Blau, guckt euch an, die Rochelsfarbe ist blau.
Ja,
also,
das ist und offensichtlich.
Und Wunder, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Wunder ist zum Beispiel die Bauzeit. Ja, heutzutage, 92, wurde gesagt, es muss eine Brücke her, sonst hätte man die Werft nicht mehr verkaufen können. Und 1994 bis 96 ist sie gebaut worden, also 2 Jahre mit Projekt.
In Rekordzeit, kann man so sagen.
Und es ist auch ein Wunder, weil es die größte Brücke ihrer Art ist.
Das hätte ich jetzt nämlich vermutet, dass das halt so ein Riesending ist, muss man ja einfach mal sagen. Das ist ja schon ein richtiger Koloss von Brücke. So hätte ich es mir jetzt hergeleitet.
Der Koloss von Wolgast.
Allein schon hat eine Durchfahrtsmöglichkeit von 28 Meter. Also die Schiffe können 28 Meter breit sein. Und die größten Schiffe, die durchgefahren sind von der Werft aus, sind ungefähr 180 Meter gewesen.
Das Ding sieht ja irgendwie aus wie so ein großer Henkel, als wenn man oben einen Riese mit der Hand oben anfassen könnte und die Brücke dann einfach hochhebt. Wie funktioniert denn diese Konstruktion, diese Klappkonstruktion?
In der Mitte sind die beiden Ständer, die Pylonen. Und hinten das Runde, was du siehst, das ist das Gegengewicht, was praktisch dem Gewicht der Klappe und dem ungefähr entspricht.
Und wie beim Kran, ne?
Gegengewicht und vorne Gewicht und dann geht's los. Sie wird hydraulisch geöffnet, sieht man an den beiden Stempeln, wenn du guckst, hier diese blanken Teile.
Wie lange dauert so ein Zugvorgang ungefähr?
3 Minuten, 4 Minuten.
Oh, das ist aber fix.
Die maximale Öffnungszeit ist mit einer halben Stunde vorgesehen.
Jetzt gerade fährt ja hier niemand durch, wir haben Winter. Wie funktioniert das sonst im Sommer? Melden die Schiffer sich vorher an? Wie läuft das?
Es gibt eine Zentrale. Und da muss ich jedes Schiff vorher anmelden. Man kann es auch live sehen, heutzutage im Internet.
Also rufe ich so an vorher, wenn ich jetzt im Schiff bin und sage, ich bin in einer Stunde, bin ich da oder in zwei und dann komme ich vorbei, macht mal auf die Luke oder wie ist das?
Die Makler machen das so, ja. Also okay. Diejenigen, die für das Schiff verantwortlich sind oder vom Hafen.
Genau.
Als Private müsst ihr sehen, wenn die Klappe aufgeht, könnt ihr mitfahren.
Und wie ist das jetzt? Ich sehe ja auch hier unheimlich viel Verkehr. Wie ist das, wenn die Brücke jetzt mal irgendwie klemmt? Ich weiß es ja nicht, ich bin ja da technisch überhaupt nicht bewandert. Wenn das mal nicht hochgeht oder so, was dann?
Wenn sie oben stehen bleibt, reicht, gab es schon Tage, da war es allein durch den Gegenwind, wenn der eben voll vom Westen darin drückt, dass die Hydraulik das auch nicht schafft, dann hat man Pech. Dann muss man über die Zecherina-Brücke fahren, sind ungefähr 70 Kilometer Umweg, aber die Einheimischen sind es teilweise gewohnt.
Jetzt fahren ja hier auch nicht nur Autos über die Brücke, sondern die Bahn, die fährt ja von hier auch nach Usedom. Die RB23 ist das ja. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass die Brücke auch funktioniert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Bahn ist auch gut besucht und wird auch gerne angenommen. Aber ich könnte euch auch noch zeigen, was vorher hier los war.
Was heißt vorher? So früher meinst du, oder was?
Bevor die Brücke existierte, da war die Bahn auch schon wichtig.
Ach so?
Na, wir können ja einfach mal zur Fähre gehen. Ich wollte ja gucken, ob alles in Ordnung ist und dann kann ich euch auch ein bisschen was zeigen.
Jetzt bin ich gerade verwirrt, wie die Bahn damals ohne Brücke nach Usedom gekommen ist. Da war ja nur Wasser. Aber ich bin mal gespannt, was du uns da jetzt zeigst.
Na dann, kommt mal mit.
Ich freue mich ja, dass wir hier noch so einen kleinen Spaziergang machen können, direkt am Hafen entlang.
Das ist auch alles ganz neckisch hier hergerichtet. Die kleinen Häuschen, die Bötchen, die hier anlegen, auch ein Ausflugsdampfer. Und, riechst du das, Maike?
So ganz leicht riecht es hier so nach Lack oder so, ne?
Als wenn jemand sein Boot frisch angestrichen hätte.
Ja, aber die sind auch alle schick angestrichen. Guck mal, das ist pink und blau und hier auch so ein strahlendes Blau. Das macht schon was her, das sieht schon schön aus. So, Olli, ich habe Rolf gerade nochmal gefragt. Er zeigt uns gleich eine Eisenbahndampffähre. Wie soll ich mir das vorstellen? Diese Fähre, da passt doch keine Eisenbahn rauf, oder was? Also, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Eine Eisenbahndampffähre.
So, da sind wir.
Das ist sie jetzt? Wie alt ist die?
Die ist jetzt 134 Jahre alt, dies Jahr.
Ja, aber guck.
Eine alte Dame, dafür hat sie sich aber gut gehalten.
Die ist super in Schuss noch. Also hätte ich jetzt 134, hätte ich im Leben nicht gedacht.
Ja, unser Verein wird ja dies Jahr auch 10 Jahre alt. Und solange sind wir dabei und pflegen sie und halten sie in Form.
Aber könnt ihr euch auf die Schulter klopfen? Schick, schick.
Es sieht jetzt für meine Begriffe, ja, was stellt man sich immer vor? Natürlich links und rechts ein Schornstein, womit die dann betrieben wird. Aber in der Mitte der Führerstand, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die Führerkabine hängt oben in der Luft.
Ja, so zwei Leitern hast du da, ne? Ja.
Aufgänge.
Keine Entschuldigung, Leiter. Ja.
Ja. Ihr könnt ja mal raufgehen und ihr guckt euch das an und wenn ihr Fragen habt, dann
cool. Auf geht's.
Dann macht ihr das so.
So, Rolf, ich sehe jetzt hier aber keinen Aufgang. Wie kommen wir jetzt auf das Schiff rauf oder auf die Fähre?
Wir haben extra ein Loch gemacht.
Oh Gott, ja, hier muss man aber rüberhüpfen, oder was? Nee.
Nee, Olli hilft mir, hat er gesagt.
Okay, das heißt, du hast jetzt hier gerade was gemacht, Olli?
Ich habe hier diese Brücke oder wie das Ding heißt, einfach, dass wir hier rauflaufen können. Rolf, wie nennt man das Ding?
Das ist eine Stelling.
Eine Stelling. Ich hier wieder, ne, als alter Seemann, hab richtig Ahnung.
Aber danke, Olli, dass wir jetzt dann hier auch raufkommen und rüberhüpfen, weiß ich jetzt nicht. So. Na dann. Man sieht hier jetzt auch, wenn man raufkommt, direkt die Schienen. Rolf, wie lang ist diese Dampfeisenbahnfähre?
Also, Maike, jetzt ist sie 37 Meter und 46.
Jetzt?
Ja, weil sie 1926 einmal verlängert wurde um einen Meter.
Ach so, okay.
Damit mehr raufpasst. Sie ist für Stralsund gebaut worden, damit sie den Eisenbahnverkehr nach Rügen betreiben konnte. Es war die dritte Fähre von der gleichen Bauart.
Ja, 37 Meter ungefähr. Wie viele Waggons hatte dann so eine Bahn? Wie viele haben hier raufgepasst?
Also sie war geplant für 3 Personenwaggons oder 4 Güterwaggons. Weil Güterwaggons waren damals ein bisschen kürzer und hat für 300 Passagiere.
Mir als alten Schiffskenner fällt sofort auf, eine Fähre hat ja mal einen Anfang und ein Ende. Und das Ding hat irgendwie nur einen Ausgang bzw. Eingang, an der anderen Seite ist zu. Wie muss ich mir denn das vorstellen?
Es ist eine Einseitendampffähre. Sie hat vorne eine Schranke.
Da fährt der Zug rauf?
Nein, die 3 Waggons, nicht der ganze Zug.
Okay.
Weil eine Rangierlok hat sie raufgefahren. Dann gab es einen Rangiermatrosen, der hat auf der anderen Seite die Waggons festgemacht. Die Passagiere mussten aussteigen. Schranke wurde zugemacht. Und dann war die Überfahrt. Hier in Wolgast ist sie 500, 600 Metern gewesen.
Mhm. Aber, und das bedeutet dann, entschuldige, ja, auf dem Wasser dann musst du das Ding ja drehen, weil sonst macht das ja keinen Sinn.
Ja, das hat ja auch immer die meiste Zeit gebraucht, weil die Maschinen, sie konnten ja nicht voll durchfahren und dann einfach anlegen, sondern sie mussten auf halber Strecke drehen, damit sie mit der gleichen Seite wieder anlegen konnten.
Ich habe das wirklich nicht gewusst. Klar, wenn es keine Brücke gibt, dann muss ja der Zug hier irgendwie rüberfahren. Und dass es das überhaupt gibt, dass so Waggons auf so einem Schiff rübergetragen worden sind, auf so einer Fähre.
Das hängt damit zusammen, dass zu der Zeit Brücke noch nicht so modern war und auch zu teuer. Denn der Rügendampf wurde ja auch viel später gebaut. Zum Anfang haben eben Fähren das günstiger machen können. Weil ja die Hauptverbindung zur Insel war über die Eisenbahn. Autos gab es noch nicht so viele, also Zugfahren.
Rolf, du hattest jetzt erzählt, dass die Passagiere aus den Waggons raus mussten. Ich kann mir aber gerade noch nicht so vorstellen, wo die dann hin mussten. Das zeigst du uns jetzt aber.
Also, wenn hier oben 300 Mann stehen würden, wäre ein bisschen eng.
Genau.
Aber wir haben Kabinen gehabt, wurde unterteilt. Erste und zweite Klasse, für die, die ein bisschen Geld hatten. Und die anderen konnten in der dritten und vierten Klasse.
Dann gehen wir jetzt runter, ja?
Ja, dann kommt man erst mal in die ehemalige dritte Klasse. Aber bitte vorsichtig und rückwärts gehen.
Alles
klar. Es geht
ja
steil nach unten.
Ist wieder eng, ja? Okay. Oh Gott. Also,
oh Gott.
Boah, steil. Das geht auch steil. Naja.
Umdrehen.
Ich weiß ja, ich drehe mich um.
Oh.
Ja, wackelig ist es nicht, aber es ist unheimlich schmale Stufen. Olli, bitte nicht auf mich rauffallen. Riecht halt wie so ein typisches altes und so ein typischer alter Dampfer. Oh Gott, das ist eigentlich schon.
Oh.
Ah, genau, da steht
ist ja der Captain, der ist noch von damals übrig geblieben, oder wie?
Oh, habe ich mich erschrocken.
Nee, so alt ist er nicht, aber...
Und nur um das mal den Hörern auch zu zeigen, da steht jetzt gerade eine, sowas wie eine Art Puppe mit Kapitänsmütze und Kapitänsanzug. Um Gottes Willen haben wir uns erschrocken.
Aber wer müde ist, kann auch gleich schlafen gehen. Die Koje ist auch noch frei.
Ja, also ich könnte da gerade so reinpassen, wenn ich mir die Füße so ein bisschen einziehe. Olli, für dich wird's knapp.
Ja, ich lasse dann einfach hängen, sozusagen. Aber wir sehen hier noch den Schreibtisch, wahrscheinlich des Kapitäns, mit der guten alten Optima-Schreibmaschine und ja, so einfach ein paar alte Sachen, eine alte Sitzgruppe. Ne, Rolf?
Eigentlich war es mal die Passagierkabine, aber nach 1945 ist ja eigentlich nur Personenverkehr nicht mehr der Fall gewesen und da wurde hier umgebaut. Ihr könnt ja mal sehen, ob ihr noch ein Telefon bedienen könnt.
Na oh, Olli, dann ja, los.
Ich muss noch mal ran hier. Jetzt, wo du das gerade sagst, ich habe das gar nicht gesehen.
Schöne alte Wählscheibe noch, ne?
Hallo, Amt. Ach nee, ich muss erst die Null wählen, ne?
Genau.
Hier, Dampfschiff, Fähre, Stralsund. Wir setzen einmal über. Bitte kommen.
Ja, bei solchen Sachen, da geht Olli immer auf, den werden wir hier öfter mal noch irgendwo dran drücken sehen oder ziehen oder was auch immer.
Also wir mögen das auch, wenn sich Besucher ein bisschen genauer mit Sachen befassen und wir haben ja schon Kinder gehabt, die ja gar nicht wissen, wie eine Wählscheibe geht. Und da ist sowas auch nicht schlecht.
So, und jetzt gehen wir in den Maschinenraum und natürlich ist es mindestens genauso steil, wenn nicht sogar noch steiler, oder Rolf?
Ja, ist noch steiler.
Ja.
Und eigentlich auch viel enger.
Ja.
Ihr müsst hier vorsichtig sein, Kopf einziehen.
Jetzt sind wir hier den ganz schön steilen Niedergang, wie wir gelernt haben, herunter und stehen mitten im Maschinenraum und es riecht nach Öl, nach Schmieröl und irgendwie ja, nach Maschinen. Ja, Rolf, wie viel ist denn hier noch intakt?
Also intakt ist die Dampfmaschine, die ihr seht, diese schöne Messing. Gehaltene.
Ja, die sieht ganz nett aus noch, aber ne? Die glänzt doch noch ein bisschen.
Das ist leider seit 1990 nicht mehr möglich. Die ist nicht mehr reparabel gewesen. Und dadurch haben wir nur noch diese eine, die aber funktionieren würde. Wenn ihr jetzt euch mal umdreht, zum Beispiel die beiden Kessel, die sind 1988 erst gebaut worden.
Das bedeutet, die Dampfschifffähre ist immer wieder über die Jahrzehnte, hätte man gesagt Jahrhunderte, erneuert worden, also immer wieder instand gesetzt worden.
Ja, weil sie ja auch 100 Jahre durchgehend Dienst geleistet hat. Sie ist erst 1991 endgültig außer Dienst gestellt worden von der Reichsbahn. Ja, und das Besondere ist eben, es ist die einzige noch erhaltene und schwimmfähige Eisenbahndampffähre der Welt.
Also etwas ganz Besonderes, in dem wir hier gerade stehen.
Also auf jeden Fall. Also da kann sich auch Wolgast mit schmücken, würde ich mal sagen.
Total, ne? Klar. Was war das?
Das war der Kapitän, der von der Brücke gefragt hat, ob ihr noch da seid. Wenn ihr seht, das Ding heißt Sprachrohr und wird heute noch genommen, weil das funktioniert immer, egal ob Strom da ist oder nicht. Und was ihr ja gehört habt, war die Pfeife.
Genau, ich wollte gerade sagen, die hast du doch jetzt irgendwo rausgeholt und die steckst du jetzt da in den Schlauch oder wie funktioniert das denn?
Normal immer drin.
Okay, ansonsten wird gehört oder auch gesprochen. Hallo, hallo, hier ist noch, die Maschinen laufen noch, volle Kraft voraus und momentan ist alles auf Stopp.
Olli, das ist aber kein Mikro, ne? So wie du es hier gerade hältst. Das sieht so aus. Kennt ihr diese Dosen, die man sich früher so als Telefon gemacht hat mit der Schnur und so ein bisschen stelle ich es mir vor?
Das ist die gleiche Technik.
Aber Olli, du wolltest das gar nicht außer Hand legen. Was denkst du denn, wer dir jetzt da oben antwortet?
Niemand mehr. Das ist auch nicht so wild. Ich gehe allein auf große Fahrt. Guck mal hier, Achtung, ganz langsam, langsame Fahrt,
halbe Fahrt.
Wann
drückst du jetzt, wie heißt das hier nochmal?
Das ist der Maschinentelegraph.
Der
Maschinentelegraph, genau.
Und zwar, Kommando kommt von der Brücke, wird angezeigt und der Maschinist muss auf dem anderen bestätigen.
Also bedeutet, von oben kommt jetzt gerade das Signal, das steht auch voll, also volle Kraft voraus und dann schalte ich hier um und gehe auch auf voll und dann gibt die Fähre Vollgas.
Vollgas geht nur bei Heizen.
Soll ich jetzt hier schon wieder arbeiten oder was? Also
wer hier unten ist, muss immer arbeiten.
Na, ich habe ja vorhin den Teppich geknüpft, dann kannst du jetzt hier auch ein paar Kohlen schippen, finde ich. Na, du kriegst gut. Das schon hin.
Dann nehme ich jetzt mal die Schippe in die Hand und leg mal hier einen Schlag auf.
Rolf, wie lange war so eine Schicht, so Kohlenschippen?
Also ich denke von morgens Sonnenaufgang bis abends 17 Uhr, 18 Uhr, je nachdem wie viele Waggons höher mussten.
Olli, könntest du dir das den ganzen Tag vorstellen? Den ganzen
Ach, naja, man hätte immer seinen Workout, man wäre immer in Gange. Das ist wie Sport.
Rolf, hast du gehört, hier neuer Mitarbeiter?
Ja. Er hat ja Glück, dass wir nicht mehr fahren dürfen. Wir dürfen ja nur schwimmen, weil ja eine Dampfmaschine fehlt. Sonst könnten wir ihn gleich einstellen.
Ja, siehst du. Hast du fein gemacht, Olli, super. Also, spannende Sache. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg hoch, außer wieder die steile Treppe? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein.
Ich hab's befürchtet, oh Gott.
Den Rucksack festhalten.
Wo ist denn jetzt mein Olli schon wieder hin?
Maike.
Am Steuerrad hängt er.
Du genau. Musst es ausprobieren. Einmal eine Runde rausfahren.
Rolf, wer hätte gedacht, dass auf so einer augenscheinlich ja eher kleineren Fähre uns hier noch so viel erwartet, was man hier so mitnimmt. Vielen Dank für die Führung, war sehr interessant.
Dankeschön nochmal, ja. Genau.
Und denkt dran, ist die einzige Eisenbahndampffähre mit diesen Systemen, die es noch weltweit gibt.
Ja, verrückt, wir stehen
und
hier auf Geschichte.
Und werdet Mitglieder im Verein.
Ja. Könnte man überlegen, vor allem Olli, der ja sehr, sehr begeistert ist, sehr, sehr schiffsbegeistert. Aber sag mal, Rolf, was uns jetzt interessiert, der Tag ist ja noch nicht vorbei für uns. Wo müssen wir denn jetzt hin?
Ja, ihr geht einfach am Wasser lang Richtung Tannkamp und dann zum Tierpark.
Oh, ein Tierpark.
Ah, tierisch wild. Jetzt löst sich die Postkarte auf. Da, genau, es geht in den Tierpark.
Da ist sehr viel Neues und die Kinder lieben's.
Nicht nur die Kinder, Olli.
Auch wir werden es lieben. Rolf, vielen Dank für diese tollen Einblicke und alles Gute.
Genau.
Tschüss.
So, Olli, da ist es jetzt. Familientierpark Wolgast chillt mitten im Wald. Willkommen in der Natur. Das wird es doch jetzt sein, oder?
Das sollte so sein. Und ja, wir haben jetzt einen schönen Spaziergang hinter uns. Ich glaube, eine gute halbe Stunde.
Ja, willkommen in der Natur. Passt auch, wenn man sich hier umguckt, ne? Auf dem Weg in den Tierpark. Holztor, das wird der Eingang sein. Ja, steht auch groß dran. Eingang, willkommen in der Natur.
Da kommen die kleinen Eselchen. Guck mal, die kommen auf uns zu.
Oh, Hallöchen. Was bist du denn für ein Lieber?
So, Maike, ich will dich ganz ungern unterbrechen, aber wir wollen noch.
Aber guck mal, die sagen uns ganz lieb Hallihallo. Das ist ein Geschenk. Guck mal, Olli, ich bin nicht die Einzige, die hier total fasziniert ist. Hallo, Maike, mein Name und hier Olli vom Treibgut-Podcast. Wie heißt du denn?
Leni.
Leni, du bist auch ganz fasziniert. Hier sind ganz kleine Mini-Ponys.
Wirklich.
Kommst du gerade aus dem Tierpark oder gehst du jetzt rein?
Ich komme gerade aus dem Tierpark.
Ja, und was fandst du am tollsten?
Tun die Ponys auch mit. Und die Hasen. Weil der Hase so flauschig ist und die Pferde halt auch.
Ja, die Pferdchen hier haben so eine so wuschelige Haare. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ich finde die auch ganz süß. Ja, na dann viel Spaß noch und Dankeschön.
Danke.
Guck mal, da vorne steht schon eine nette junge Frau.
Hallo. Ich war schon dabei, Annette.
Hi, Olli.
Hallo und Maike.
Genau, ich bin hier die Revierleiterin bei uns im Tierpark, habe so die Tiere und die Pflege unter mir. Und wir wollen heute eine besondere Fütterung machen.
Das klingt schon mal spannend. Och, hier ist es ja auch schön, wenn man hier reinkommt direkt. Also man kann ja schon ganz, ganz viele Gehege sehen. Hier fangen wir bei den Wellensittichen an, ne?
Genau, ja, Wellensittiche und Nymphensittiche und die Finken sind hier drin. Die ist auch begehbar, die Anlage. Das heißt, die Leute dürfen reingehen und auch füttern. Gut, ich weiß ja von der Tourplaner, dass du, Maike, vor allem so ein Affenfan bist.
Ja, ich liebe Äffchen.
Und in dem Fall ist es auch sogar mein Revier, richtig. Und wir gehen mal schon mal hin, ne?
Was, zu den Äffchen gehen wir?
Ich denke, ja.
Wie cool.
Wow.
Olli, es geht schon los. Meine Stimme wird immer heller.
Aber sag mal, Annette, was hier wirklich auffällt in diesem Tierpark, dass das alles mitten im Wald gelegen ist und sehr naturnah, naturbelassen.
Wir sind halt ein kleiner Tierpark, ein Waldtierpark, was halt auch besonders schön ist. Auch gerade im Sommer für die Kinder oder älteren Menschen, denn man ist so gut geschützt.
Ja, Annette, ich muss hier mal kurz unterbrechen. Maike bleibt schon wieder stehen.
Guck mal das Kaninchen an.
Zu den Kaninchen rüber.
Guck doch mal, was ist das denn für eine wunderschöne Farbe und weiß und flauschelig und...
Genau, wir haben hier die Zweckkaninchen und wir haben auch gerade Nachwuchs. Der erste Nachwuchs sitzt da vorne auf dem Futtertisch.
Was, da sind Babys? Oh mein Gott, tut mir leid, da muss ich hinlaufen.
Was soll man da noch sagen oder machen? Maike rennt weg, drückt mir das Mikro in die Hand und ist nur noch am Quieken und am Lachen und am Gurksen. Und die Kaninchen und Hasen schauen ganz verdutzt rein. Wie viele sind hier drin jetzt im Gehege ungefähr?
Also ich habe 20 Kaninchen und 20 Meerschweinchen und die Jungtiere sind noch mal fast 15 jetzt geworden.
Das ist eine große Familie, ne? Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ne? Annette, ich muss mal hier kurz zu Maike wieder rüber, die hier wirklich erstmal nicht aus dem Schwärmen rauskommt.
Wie klein, das Kaninchen, sowas, das ist doch nicht real. Guck doch mal, wie süß das kleine graue Baby da.
Ja, putzig.
Okay, ich weiß, wir müssen weiter.
Annette, nicht, dass wir hier noch die Gefahr haben, dass Maike sich hier so einen kleinen Hasen, ein kleines Kaninchen noch irgendwie in die Tasche steckt.
Kann man die erwerben?
Ja, also die Meerschweinchen-Kaninchen verkaufen wir hier. Wir gucken dann natürlich dann, wenn einer die kaufen möchte, wie die Haltung ist. Wir verkaufen nicht alleine, die müssen immer so zweit sein. Genau, da gucken wir schon sehr genau drauf dann. Ne?
Maike und Annette gehen jetzt zum Schweinchengehege. Jetzt geht das Gequieke gleich weiter.
So, das ist Nanni. Und dann haben wir noch Nanni.
Hallo, Hanni und Nanni, das ist ja nicht wahr.
Seite,
ich würde so Vater. Gern streicheln, aber ich habe Angst.
Doch, das ist. Wenn die schon so kommen, gerne, dann kann man die gerne
hallo.
Anfassen.
Na? Ja, hörst du dich an wie Olli nachts im Schlaf, ja?
Na, hör mal, also wirklich. So schlimm ist es ja nun auch noch nicht. Obwohl, naja, das wollen wir meine Frau fragen.
So, ich muss mal auf die Uhr gucken. Wir sind jetzt hier zwar noch bei den Schweinen, aber meine Überraschung wartet und die wird langsam ungeduldig. Die haben nämlich noch nichts gekriegt zu essen heute und da sollten wir jetzt langsam mal rüberwandern.
Welche Überraschung?
Wir gehen jetzt zu den Affen. Wir haben ja hier verschiedene Affenarten im Tierpark. Die Krallenaffen sind ganz kleine Vertreter und die Lemuren, da dürfen die Leute auch drin füttern. Ist auch ein begehbares Gehege, aber wir gehen in ein Gehege, was nicht begehbar ist und das sind die Kapuzineraffen.
Wir gehen zu den Kapuzineräffchen ins Gehege?
Genau.
Oh, Maike, warte.
So, Annette, was haben wir denn jetzt hier? Du hast uns jetzt jedem einen Futtereimer gegeben.
Mmh, genau.
Und
leckere Sachen.
Und was ist da jetzt alles so drin?
Erstmal vorneweg, das ist euer Eimer. Ihr werdet den festhalten. Ja. Die Affen dürfen euch den nicht aus der Hand nehmen.
Okay.
Und da sind verschiedene Sachen drin. Einmal sind da Erdnüsse drin und Haselnüsse und Walnüsse. Haselnüsse sind sehr beliebt bei den Kapuzineraffen. Dann habe ich auch noch Lauch da drin. Für die immer sehr schönes Beschäftigungsfutter, weil die reimen sich damit ein. Weil Kapuzineraffen in der Natur müssen sie ihren Geruch überdecken, um anders zu riechen wegen den Fressfeinden.
Und noch so ein leckerer Joghurt, das mögen die bestimmt auch.
Genau.
Ne?
Es ist natürlich immer so ein Zwischenmahlzeit, immer mal was Besonderes dann für die, die freuen sich darüber dann. Aber es darf natürlich nicht so oft gehen, weil Zucker und wir putzen natürlich keine Zähne bei den Kapuzinern. Das darf man nicht vergessen dann. Ne?
Muss man das normalerweise?
Na, bei Kindern muss man es ja auch machen. Bei Zucker muss man danach Zähne putzen. Ja. Das sollte man dann theoretisch bei den Tieren auch dann tun. Das ist wirklich nur was zum Beschäftigen. Ne? Im Sommer gibt es auch mal ein Eis, manchmal Wasser mit rein oder mit Weintrauben. Dann, ne? Also so Eisbohlen dann. Das finden sie auch ganz witzig dann.
Also wir dürfen uns die Dinger nicht aus der Hand, das ist, müssen wir verteidigen mit unserem Leben. Ja?
Die Affen werden versuchen, das zu nehmen. Und ihr werdet denen nicht sagen, ja bitte, sondern ihr werdet die festhalten und sagen nein. Also okay. Ich werde ja sowieso dabei sein und werde euch helfen.
Okay, du lachst schon so.
Wir müssen jetzt alle in die Schleuse. Das heißt, wir quetschen uns jetzt alle mal hier rein in die Tür. Schleuse bedeutet ja eine Tür offen, eine Tür muss immer zu sein, weil sonst können sie natürlich ausbüchsen. Ne?
Und das machen die bestimmt auch, oder?
Ja, also Kapuziner, wenn sie die Chance haben, gehen sie natürlich raus, weil alles natürlich interessant ist. Sie kommen zwar wieder, weil sie wissen, wo es Futter gibt, aber man muss das Risiko nicht eingehen. Ne?
Glaubst du, dass sie hier überleben würden, in unserer freien Wildbahn?
Also ja, so, jetzt ist ja Frühling, also die würden schon klarkommen. Jetzt gerade finden sie auch sowieso sehr viel Nahrung. Sie brauchen aber ihre Gruppe, das sind ja Gruppentiere, die würden also auf jeden Fall wieder zurückkommen. Aber es ist halt immer die Panik dann, wenn Affen so gerne wandern und in der Stadt Wolgast dann anrufen zu müssen, so, hallo, Kirchturm Wolgast, da sitzt ein Affe, das wäre doof. Deswegen vermeiden wir dann doch gerne, die Affen aus der Schleuse zu lassen.
Hatten wir doch schon mal, in der Strelitz sind schon mal Affen ausgebüxt, in Schwerin sind schon mal Affen ausgebüxt, also es passiert durchaus und es ist recht witzig. Eigentlich so vor außen stehen, das ist recht lustig, ich glaube, für den Tierpark und für den Zoo nicht so.
Wir sind aber froh, wenn sie alle wieder da sind, wo sie hingehören und genau. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommen die Affen auch in die Schleuse, das dürfen die. Wir gehen aber trotzdem gleich mal rein. Wir gehen in die Mitte der Anlage und werden uns da hinstellen. Und dann werden wir mal gucken, wer von euch überfallen wird.
Boys first.
Hallo.
Genau, es ist gerade Toni rausgeflogen.
Schon direkt bei Olli auf der Schulter. Hi. Oh, bei mir sitzt noch keiner auf der Schulter. Oh nein, ich glaube, sie haben Olli mehr lieb als mich. Und der nächste bei Olli drauf.
Genau, das sind jetzt die Teejungs bei Olli auf der Schulter. In dem Falle Toni und Teres. Oh, Titus Olli. Fehlt noch.
Ein Zwerg hat er mir schon geklaut, ne? So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ist das schlimm?
Nein, es ist nicht schlimm. Also die Affen dürfen sich jetzt bedienen, die dürfen jetzt aussuchen, was sie möchten. Ich habe ja nachher noch andere Leckereien drin.
Oh.
Dann nehmen wir mal wieder auf. Möchtest du den haben?
Nein, das ist meiner. Und das Ei. Oh, das ist doch roh, das Ei, oder? Das
genau.
Ach, hast du dir das Ei geklaut? Guck, bei Olli klettern sie da ans Gesicht und sitzen auf dem Arm. Ich bin richtig neidisch. Olli, ich will das auch. Was machst du, dass die zu dir kommen und nicht zu mir?
Also es sind jetzt besondere Sachen. Jetzt Ei und Joghurt haben sie zuerst rausgenommen. Aber ich denke,
noch zwei Joghurts.
Genau, das wissen sie aber noch nicht. Und dann kommen sie
das
gleich.
Das wissen die noch nicht.
Was sind die putzig? Also ich fühlte mich gerade natürlich ein bisschen überrannt. Die alle auf mir rumgeklettert. Aber ich glaube, man muss schön cool bleiben, schön ruhig bleiben. Und dann läuft das.
Olli, deine Jacke ist schon komplett dreckig?
Ja.
Und verdienen. Die sind schon wieder bei Olli. Annette, was kann ich machen, dass die auch zu mir kommen?
Eigentlich gar nichts, weil du einfach abwarten und stehen bleiben und warten, bis der Affe aufgegessen hat und dann eine Nuss haben möchte. Okay. Haselnüsse mögen die ganz gerne, Walnüsse nicht so unbedingt. Deswegen kannst du sonst auch mal einen Joghurt zeigen, dass sie auch zu dir dann kommen. Und vielleicht mit Olli den Platz tauschen, weil dann von da können sie besser rüberspringen. Okay, übrigens, Olli, das da oben bewegt sich, das ist eine Schaukel.
Soll ich mich daran hängen? Oder der Affe? Nein, Spaß.
Das ist Toni, genau. Du hast jetzt Toni
mit dem Po direkt im Gesicht bei mir. Hi.
Du ein Leckermäulchen bist du das aber auch. Cool. Sag mal, Nette, können die hier von hier oben noch mal eine Runde runterspringen?
Wie du siehst, ja.
Das können sie. Oh mein.
Ich habe überall Fruchtzwerg im Schal.
Und im Haar. Wir hätten es ahnen müssen. Ach komm, hier mein Gut. Ja.
Also,
wir noch eine schöne ja, okay.
Wer jetzt zu Affen geht, muss damit rechnen, genauso auszusehen.
Okay. So auszusehen wie die Affen.
Guck mal hier, Äffchen, guck mal, ich hab noch was.
Das ist Popeye, schau. Genau. Popeye kommt in die Schulter.
Hier, Popeye, bitteschön. Bitteschön. Ja, bitte. Magst du den nicht? Was möchtest du denn haben? Guck möchtest du einen Apfel? Den habe ich dir gerade doch schon gezeigt. Und sei nicht böse jetzt.
Vielleicht war es ein bisschen gemein, Joghurt zu nehmen, aber die Affen mögen es halt voll gerne. So eine Überraschung für die ist ja auch was Schönes. Ne? Also nicht nur für euch, sondern auch für die Affen.
Oh, das ist aber ganz lieb. Guck mal, die gucken hier ganz gezielt rein. Du hast ja gesagt, die sind ganz intelligent. Ja, bitteschön, du guckst hier gerade wieder in meinen Eimer. Ne? Wer ist das jetzt?
Pit.
Das ist Pit. Hallo Pit. Bitteschön, such dir was aus. Ist für alle genug da. Mhm. Die sind da ganz wählerisch. Ne? Also das, hat da jeder auch so sein Lieblingsessen oder wie ist das?
Natürlich. Also wenn jetzt sowas ist wie Fruchtzwerg, da sagt natürlich keiner nein. Ne? Also das mögen sie alle ganz gerne.
Ja.
Aber wie das rohe Ei, das finden sie auch immer ganz gut. Das gibt es ja auch nicht ganz so oft. Das haben wir auch nicht immer ganz so oft. Und deshalb ist das halt was Schönes für die. Ne?
Ja, aber es ist auch cool, so dass zu sehen, dass die genau wissen, was sie jetzt aufmachen müssen. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe hier so noch so, ich bin ja Hundemama, ich habe immer so kleine Kotbeutel bei mir in der Tasche. Wenn sie mir die jetzt wegnehmen, kann da irgendwas passieren? Hätte ich das wegpacken sollen?
Nein, es ist nicht schlimm. Also die Affen klauen natürlich auch ganz gerne und kontrollieren ganz gerne. Vor allen Dingen, wenn man hinterhergreifen möchte und sagen, nein, nein, oh Gott, das bloß nicht. Dann erst recht sagen sie, hä, was ist das? Zeig mal. Und dann laufen sie erst recht weg. Also Kapuzineraffen sind sehr intelligente Tiere. Die können also auch schon so Taschen mit Reißverschluss öffnen und da auch schon mal ganz gerne reingucken. Weil sie ganz genau wissen, dass da was Schönes drin sein muss. Und benutzen auch schon Werkzeug. Also wir haben auch schon die Haselnüsse hier drin und Walnüsse.
Ja.
Das sind ja kleinere Nüsse. Aber auch Kokosnüsse kriegen die Affen schon auf. Das heißt, die nehmen die mit Kraft und klopfen die auf die Steine, die wir hier auf der Anlage haben und öffnen die damit. Oder eine Melone lassen sie von oben runterfallen. Und da muss man sich mal vorstellen, so eine ganze Melone wiegt da schon ein bisschen was. Und die tragen sie nach oben und lassen sie dann fallen. Und da weiß man schon, was dahinter steckt. Wir hatten hier damals mal einen Handwerker hier drin. Und der hat immer eine Axt benutzt, ja logisch, weil er musste das Holz zerkürzen. Und die Affen hatten dann mal so eine Spielaxt hier drin gefunden. Und die haben die echt angefasst, wie wir so eine Axt halt anfassen. Und haben die auch wirklich benutzt dann. Und das ist halt schon ganz cool.
Und das haben wir auch bei anderen Affenarten, wenn man die anguckt. Man hat das Gefühl teilweise, man guckt wie in einen Spiegel. Sie sind doch schon sehr vermenschlicht, ne?
Ja, es ist auch so. Also wenn ich jetzt hier wütend reingehe in die Anlage, das wissen die Affen sofort. Ne? Also die kriegen das sofort, dass ich schlechte Laune habe.
Die spüren das, ja?
Die spüren das sofort. Ne? Also ich hatte mal hier eine Begegnung, da war ich gerade hier drin, habe sauber gemacht. Und da war eine Besucherin, die mich so ein bisschen so angegangen hatte. Und ich war echt auf 180. Und die Affen standen alle hinter mir und hätten wahrscheinlich diese Frau ganz gerne sehr wehgetan, wenn sie rausgekommen wären. Und das ist halt aber eigentlich nur mein Impuls gewesen. Ne? Das war mein Impuls, was die Affen übernommen hatten. Und das ist schon bemerkenswert. Dann.
Das ist natürlich cool, wenn du so eine Affengang so hinter dir hast und jemand, ich sag mal, ne, ist irgendwie ein bisschen böse zu dir oder was auch immer, dann kannst du sagen, ey, leg dich mit mir an, dann legst du dich auch mit meiner Affengang an.
Genau, ne? Also sie polen das schnell um. Ich hatte mal hier meine Schwester drin, die war hochschwanger und hatte also einen riesen Bauch vor sich hergetragen.
Das hast du gemacht, Annette? Du warst ja dabei.
Na klar, also das ist ja kein... Ich wollte mal gucken, was sie da machen dann. Und die haben sie auf den Bauch raufgesetzt, also vor allen Dingen Toni hat sie auf den Bauch raufgesetzt und hat sich dann gewundert, warum der sich bewegt. Und hatte dann die Nase dran gehalten und auch das Ohr. Also die wussten schon, dass da was drin ist. Tiere merken das da relativ schnell eigentlich, wenn einer schwanger ist, also auch von den Menschen dann, und reagieren auch anders dann. Ne?
Jetzt haben wir hier eine ganz begeisterte Maike, die und die ganze Zeit ja auch ein bisschen quiekt und sich freut wirklich. Und mal angenommen, Maike würde so einen kleinen Kapuziner nach Hause nehmen wollen. Sind die Haustier geeignet? Würde das funktionieren oder ist das eigentlich nichts für Otto Normalo? Ja?
Moment,
ja, Maike, warte, komm, wir kommen hier hinterher.
Kann man die mit nach Hause?
Also Affen sind schon mal Gruppentiere, also 15 bis 20 Tiere kann man in einer Gruppe halten. Wir haben jetzt hier die 5 Jungs, das sind also in dem Falle Geschwister und die vertragen sich natürlich super dann. Sind alle fast gleich alt, sind alle so Baujahr 92, 90, 98.
So alt sind die schon?
Ja.
Müssen wir gleich nochmal drauf.
Genau, sind schon ein bisschen älter, aber sind im besten Alter in dem. Früher gab es mal welche, die hatten die genommen als Therapietiere oder als Tiere, die helfen sollen beim, weiß ich, Socken anziehen, Sachen holen. Cool. Das geht, ne? Aber es ist halt immer so eine Sache, will man so einen Kapuziner auf der Gardinenstange haben, ja oder nein? Und will man davon zwei halten, ja oder nein? Also,
ich habe keine Gardinenstange, also von daher.
Also Pippi Langstrumpf hatte einen, glaube ich, ne?
Nee, das war ein Totenkopfäffchen, ah, also okay. Auch was anderes dann. Ja? Kapuziner sind dann doch ein anderes Kaliber, die nehmen halt alles auseinander. Also,
okay. Ja, ich finde ja Katzen schon anstrengend, dass sie alles zerkratzen. Ich glaube, so ein Kapuzineräffchen ist dann nochmal eine andere Hausnummer.
Oh ja, sollte man sich überlegen. Man kann nicht jedes Tier mit nach Hause nehmen.
Nein, leider nicht. Aber ich weiß ja jetzt, wo ich hinkommen kann, wenn ich mal ein bisschen mit den Äffchen mal so ein bisschen Zeit verbringen möchte. Das nächste Mal mit einem Schutzanzug und einem Zopf.
Mach noch ein bisschen. Hula, 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 hula,
hula, hula. Olli, du verschreckst die Armen.
Ja, Teres sitzt ganz gerne auf der Schulter.
Teres ist so ein auf der Schulter. Olli, wie machst du das? Was ist das
Geheimnis? So ein Schulteraffen.
Ich strahle Ruhe aus.
Oder
die Ruhe des Oberaffen.
Oder gleich und gleich gesellt sich gern. Okay. Nein, also der ist aber auch cool, ne? wie er da so sitzt, so völlig seelenruhig. Ja, bitteschön.
Ja, da sollte man sich immer nicht trügen. Teres fängt nämlich ganz gerne an zu streiten. Oh. Und jetzt will er Streit. Jetzt jammert er, weil er sucht jetzt Hilfe, weil Toni hat ihn gequält. Na,
Oh, jetzt geht's hier los. Die Affen fangen an, sich zu streiten.
Jetzt haben wir Affentheater, Leute.
Petzt der dir jetzt gerade? Ehrlich?
Ja, also Teres war das, dieses Jammern war halt dieses, oh nein, ich wurde gequält und helft mir bitte alle.
Das ist
und Affen sind halt wirklich Gruppentiere, die greifen auch in der Gruppe an. Bei mir hat's mal gerade gesehen, Pit, der saß gerade neben und hat versucht, an der Hose zu zuppeln. Und wollte natürlich mithelfen bei Teres, weil Teres, die wusste natürlich nicht, was passiert ist. Es ist nichts passiert. Aber wie gesagt, Teres fängt ganz gerne an und sagt, nein, schaut, was passiert mit mir. Und die anderen Affen steigen voll mit ein.
Wo leben denn die Kapuzineräffchen eigentlich normalerweise in freier Wildbahn?
In Südamerika leben die. Und man hat vielleicht hier schon ein bisschen festgestellt mit der Tonlage, sie sind sehr laut. Also sind zwar gut getarnt, aber wenn die Affen wirklich rufen und sich verständigen müssen, rufen sie sehr laut und man hört die wirklich sehr weit. Weil sie halt im Dschungel natürlich nicht immer gesehen werden sollen, aber sich trotzdem verständigen wollen. So ungern ich euch jetzt hier rausschmeißen möchte. Ihr müsst eure Eimer jetzt ein bisschen aufteilen. Ihr könnt ja auch gerne den Inhalt verstecken hier auf der Anlage, dass die Affen morgen Beschäftigung haben und ein bisschen Spaß haben. Und dann würde ich sagen, ihr dürft Hände waschen und wir gehen.
Ja, ungern, aber die müssen auch ins Bettchen jetzt.
Genau,
ne?
Die wollen jetzt gleich, gehen jetzt gleich in den Stall und dann ist Schlafenzeit für die Affen. Und dann heißt es für die gute Nacht.
Annette, ein wirklich einmaliges Erlebnis. Wann darf man schon mal zu den Kapuzineräffchen ins Gehege? Also vielen, vielen Dank für deine tollen Einblicke und diese Chance hier.
Also es war wirklich ein Highlight. Ich liebe es hier bei den Äffchen. Vielen, vielen Dank, dass wir mit rein durften. Oh.
Maike, ich guck noch mal. Ein bisschen haben wir noch ein bisschen im Eimer. Ja, das
wir verstecken
wir jetzt.
Das jetzt hier genau. Mal und dann machen wir uns auch schon auf den Weg. Dankeschön. Danke, danke, gerne. Danke, danke.
Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
Oh, jetzt geht's zurück zum Bahnhof. Was für ein schöner Tag heute, Olli, oder?
Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich hier in Wolgast. Wir waren in der Kaffeemühle bei Frau Zeidler. Ein echtes Unikum. Die letzte sozusagen, die noch am Knüpfstuhl sitzt und diese echten Fischerteppiche knüpft. Ja, Weltkulturerbe haben wir heute herausgefunden, das wussten wir gar nicht. Und dann ging es gleich im Museum einmal Treppe runter, weiter.
Ja, da haben wir ja gelernt, dass es tatsächlich mal ein riesengroßes Schloss gab in Wolgast mit den Herzögen. Auch sehr beeindruckend zu sehen, wie das mal aussah. Da ist ja nichts mehr von zu sehen, oder?
Kein Steinwurf davon entfernt, ab zur Peenebrücke, wo wir Herrn Thiele getroffen haben, der uns dann auf eine Dampfschifffähre geführt hat. Das kannte man vorher überhaupt noch nicht. Und da ging es mit uns auch ab, wieder mal runter in den Maschinenraum. Ich habe ein paar Kohlen geschüppt. Das war echt auch wieder ein cooles Erlebnis, so ein weltweit einzigartiges Schiff kennenzulernen.
Naja, und dann natürlich, Olli, der Tierpark eben. Also wirklich die Kapuzineräffchen füttern zu dürfen, einmaliges Erlebnis. Den Joghurt haben wir jetzt in den Haaren. Egal, das war es wert. So schön. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Sehe ich genauso. Erlebnisreicher Tag. Und jetzt geht's für uns wieder ab, zurück nach Rostock.
Ach, guck mal, Olli, da vorne ist auch schon unser Zug. Perfektes Timing, also haben wir doch entspannt geschafft. Und wenn ihr noch weitere spannende Treibgut-Folgen hören wollt, findet ihr auf bahn.de/treibgut.
und überall da, wo es gute Podcasts zu hören gibt.
Ganz genau.